Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freunde der Endoskopie, liebe Endoskopierende, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge unseres 14-tägig erscheinenden Podcasts Good Morning Endoscopy. Das Thema, mit dem wir uns heute besprechen, ist eigentlich ein nicht mehr so ganz aktuelles Thema, die künstliche Intelligenz. Und wir reden vor allem über die künstliche Intelligenz bei der Vorsorgekoloskopie. Ist der Hype vorbei? Fragezeichen. Und wir wollen vor allem über die Implementation oder bisherige Implementation der künstlichen Intelligenz bei der Vorsorgekoloskopie in der niedergelassenen Praxis sprechen, weil dort ja letztendlich auch die Vorsorgekoloskopien durchgeführt werden. Und den Gast, den ich hier zu herzlich begrüßen darf, ist, er war schon mal Gast bei uns, Leo Ludwig. Hallo Leo.
Hallo Alex.
Schön, dass du wieder mitmachst. Und der Grund, warum du hierzu sprichst, ist, hat zweierlei Gründe. Zum einen, du bist zweiter Vorsitzender des Bund der niedergelassenen Gastroenterologen.
Jawohl.
Und du hast selber eine künstliche Intelligenz, die du in deiner Praxis anwendest.
Ich hoffe, ich habe eine eigene und eine künstliche dazu.
Richtig,
Wir nutzen Computersysteme der künstlichen Intelligenz zur Polyperkennung.
Sehr schön. Also du benutzt die künstliche Intelligenz und deine eigene Intelligenz. Die Frage ist ja auch so, wir haben ja ganz viel gehabt in den letzten Jahren über Daten zur künstlichen Intelligenz und die aktuellen Daten sind ja eher etwas ernüchternd, wenn man jetzt ein Vorsorgekollektiv vor Augen hat. Und darum geht es ja eigentlich. Es geht ja um die Erhöhung der Adenom Detektionsrate. Jetzt schilder doch mal vielleicht zu deinen eigenen Erfahrungen, wie bist du auf dieses System zur Polypenerkennung mittels künstlicher Intelligenz gekommen und wie wendest du es in deiner Praxis an?
Also wir haben jetzt zweimal schon unterschiedliche Systeme angewandt. Wir hatten zunächst eine Studie zur Evaluation der KI zur Polypendetektion durchgeführt und haben aus diesen Erfahrungen eigentlich dann den Schluss gezogen, das ist was, was uns weiterbringt und das ist auch was, was grundsätzlich natürlich der weiteren Entwicklung bedarf und eben auch des Einsatzes in der Praxis, um diese Erfahrungen zu sammeln und um die Schritte gehen zu können, die man dazu braucht.
Und wie bietest du es denn nun an oder wen bietest du es denn nun an? Das ist ja keine kassenärztliche Leistung jetzt letztendlich, diese künstliche Intelligenz.
Grundsätzlich bieten wir das jedem an, der daran interessiert ist. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wir natürlich auch ohne die KI, ohne diese Unterstützung sehr hochwertig endoskopieren. Aber wir stellen im Einzelfall durchaus immer mal wieder fest, dass Befunde durch die KI schneller markiert sind am Bildschirm, als wir die selber sehen.
Ja.
Und wir bieten aus diesem Grund natürlich jedem, der das haben möchte, diese Leistung als zusätzliche Leistung an.
Und also die Patienten müssen dafür sozusagen on top etwas zahlen?
Jawohl.
Wie wird denn das in Anspruch genommen? Also wie sind denn die Patienten oder wie reagieren die da drauf? Sagen die, Herr Doktor, das müssen Sie entscheiden? Oder sagen die, ich mache alles, was irgendwie wichtig ist und wenn, dafür zahle ich auch? Oder wie ist denn das so die Resonanz unter deinen Patienten?
Mein Eindruck ist, dass die Menschen grundsätzlich diesen Hilfsmitteln sehr positiv gegenüberstehen, dass sie erkennen und der Auffassung sind, computergestützte Verfahren zur Optimierung jedweder Technik, aber eben auch hier natürlich der Endoskopiegüte, dass die ihren Wert haben, ihren Stellenwert haben und sind dafür bereit, auch etwas auszugeben.
Wie viel sind denn das ungefähr so? Wie viel von denen?
Ich glaube schon, die Mehrheit ist dem positiv gegenüber und möchte das angewandt wissen.
Gut, jetzt hast du ja schon gesagt, du benutzt es, um vielleicht Befunde schneller markiert zu bekommen. Jetzt ist natürlich, und wir müssen auch noch mal ein bisschen drüber reden, über die aktuellen Daten ja auch, die wir haben von großen Kollektiven im Rahmen der Vorsorgekoloskopie, wo ja der zusätzliche Benefit eher marginal war. Jetzt weiß ich, du hast ja auch schon vor der Einführung der KI schon immer eine relativ hohe ADR-Rate gehabt. Ja, also diese ADR ist der Holy Grail sozusagen der Vorsorgekoloskopie, weil das letztendlich ja auch der Gradmesser dafür ist, was denn an Intervallkarzinom entstehen wird. Jetzt ist meine Frage, wenn du jetzt schon früher schon eine ADR hattest von knapp 50% oder sowas, kann ich mich erinnern, hast du mal so gesagt. Was soll denn da die KI noch zusätzlich bringen?
Natürlich, der inkrementelle Nutzen einer KI wird bei einer sehr hohen ADR, die zugrunde gelegt ist, natürlich geringer ausfallen als in der breiten Versorgung, wo wir jetzt, wenn wir die durchschnittliche Rate in der Auswertung der Vorsorgekoloskopie betrachten, ja bei knapp 30% liegen. Da würde man rechnerisch dann einen höheren Nutzen erwarten und eine höhere Zusatzdetektion als in Kollektiven, in denen die ADR schon bei 50% liegt. Gleichwohl gibt es auch dort Befunde, die einem, also flache Befunde zum Beispiel auf dem rechtzeitigen Kolon, die einem leicht entgehen. Und wenn ein zusätzliches Auge mitschaut, ist das kein Fehler.
Ja.
Wir haben ja schon immer auch unsere Assistenz dazu aufgefordert, die Bilder genau mit zu betrachten und stellen auch da fest, dass wenn die Assistentin die Augen nach links richtet und man selber nach rechts blickt, das durchaus mal ein zusätzlicher Befund zutage tritt, den man einfach übersehen hätte, weil man eben dynamisch unterwegs ist, das Endoskop zurückzieht und nicht alles gleich schnell erfasst.
Jetzt ist es aber trotzdem ja auch so, und da gibt es ja eine neuere Analyse jetzt der British Medical Society, die uns gesagt hat, wo explizit sogar drinsteht, es wird empfohlen, keine künstliche Intelligenz zu nutzen. Das hat natürlich auch viel Staub aufgewirbelt und der Hintergedanke war der, dass letztendlich es werden zwar vielleicht mehr Adenome detektiert, aber diese sind so irrelevant, was das eigentliche Outcome betrifft, also sprich die Senkung der Inzidenz und vor allem auch natürlich der Mortalität an einem kolorektalen Karzinom, dass es keinen Sinn macht, sie zu nutzen, weil man sogar das Risiko sich damit einkauft, dass man zu viele unnutze Koloskopien dann letztendlich durchführen muss, weil man zu viele Befunde kontrolliert, die eigentlich gar nicht kontrollbedürftig erscheinen.
Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Einerseits haben wir gesagt, Akribie ist alles und perfekte Vorbereitung und bestmögliche Qualität und damit natürlich auch höchste Sensitivität in der Polyperkennung. Und das bedeutet auch kleine, denn kleine bleiben nicht klein, sondern werden irgendwann mal groß. Und solange wir nicht differenzieren können, welches kleine Adenom sich entweder schnell oder langsam fortentwickelt und welches vielleicht eben stehen bleibt oder sich nicht entwickelt, solange machen wir schlauerweise, glaube ich, schon alle raus. Zumal der Schaden oder das potenzielle Risiko bei einer aktuell standardmäßig applizierten Kaltschlingenabtragung doch verschwindend gering ist. Und die Belastung durch Koloskopien ist natürlich einerseits eine volkswirtschaftliche, andererseits eine für das Individuum wobei man einmal in ein paar Jahren eine Koloskopievorbereitung, glaube ich, auch schnell wieder vergessen hat.
Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist jetzt alles nicht so tragisch, aber es ist natürlich schon eine etwas, ich würde mal sagen, fast bizarre Diskussion, in der wir jetzt sind, dass wir irgendwie gesagt haben, jahrelang, wir brauchen die besten Endoskope, wir brauchen den saubersten Darm, wir müssen irgendwie alles nutzen, um die Falten aufzuspannen, damit wir jedes kleine, noch so winzige Adenömchen entdecken. Und jetzt heißt es plötzlich, die sind alle irrelevant. Eigentlich braucht man nur noch die größer als ein Zentimeter. Und da muss ich mich natürlich schon als individueller Patient fragen, ja, was ist denn das für eine Diskussion unterm Strich? Ne? Das heißt ja dann quasi, ich bereite mich vor, ich versuche einen topsauberen Darm zu generieren. Ich lasse es mir machen von jemandem, wo ich weiß, der schaut da genau hin. Und dann ist es plötzlich nicht mehr relevant. Das ist ja schon eine komische Diskussion, in der wir so momentan sind. Ne?
Das empfinde ich genauso. Ich denke, wenn man HDI-Qualität fordert und 4K-Auflösung am Bildschirm, dann sollte man auch kleinste Befunde erkennen können. Ja. Dann sollte man auch Wert legen auf eine optimale Vorbereitung und eben auch auf eine ausreichend lange Rückzugszeit, um diese Befunde nicht zu übersehen. Und dabei unterstützt uns ein computerbasiertes Modell zur Erkennung von auffälligen Befunden auf jeden Fall.
Kann es denn vielleicht sein, dass wir vielleicht da einen falschen Ansatz auch dahingehend gewählt haben, dass wir uns jetzt zu sehr fokussieren wieder auf relevante Befunde? Vielleicht sollten wir uns eher fokussieren auf die, ja, ich sag mal, Vorsorgeintervalle?
Ganz bestimmt. Man hat den Eindruck, dass, also die aktuellen Leitlinienempfehlungen weiten die Intervalle ja aus. Bei diminutiven, also bei ganz kleinen Befunden und bei isolierten Einzelnen. Wohingegen auch bei drei kleinen Adenomen man die Empfehlung hat, nach 3 Jahren wieder zu kontrollieren. Ja. Also das ist jetzt zweischneidig. Einerseits werden wir durch Unterstützung natürlich mehr kleine Befunde erkennen, aber vielleicht liegt der Punkt genau darin, dass wenn an einer Schleimhaut multiple, auch kleine Polypen zu finden sind, die Kontrollintervalle sinnvollerweise kürzer gewählt werden als bei einem Patienten, an dessen Schleimhaut sich nur ein Polyp, ein Adenom entwickelt.
Aber es ist ja trotzdem komisch. Also ich frage mich das ja jetzt auch als jemand, der gerade wieder eine Vorsorgekoloskopie hinter sich hat. es ist ja schon irgendwie seltsam. Ne? Also man sagt jetzt mehr als 3 und größer als 1 Zentimeter ist das Relevante. Und was da aber dahinter steckt, es ist ja schon irgendwie obskur. Ne? Wir haben jetzt hier eine künstliche Intelligenz, ein digitales Verfahren, das eigentlich über unglaublich viele Daten verfügen könnte, das letztendlich auch ganz, ganz viele Analysen durchführen könnte. Und dann sagen wir so einen ganz komischen, ja, letztendlich Gradmesser oder beziehungsweise Faktoren, wo wir sagen, da macht es einen Unterschied. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich einen Unterschied macht, dass ich jetzt einen 9 mm Polyp habe und vielleicht 3 9 mm Polyp oder 2 mm Polypen habe oder ob ich jetzt vielleicht irgendwie 3 10 mm Polypen habe. Ja, das ist ja schon irgendwie komisch. Also wir machen uns ja zum Teil da irgendwie auch das Leben schwer, würde ich jetzt mal sagen. Für den individuellen Patienten ist vielleicht ja auch nochmal relevant, ob es jetzt im rechtsseitigen oder im linksseitigen Kolon ist. Ja. Auch das macht ja vielleicht eine Rolle. Und dann ist ja auch nochmal so die Frage, macht es jetzt einen Unterschied, ob es jetzt 5 Polypen sind oder ob es jetzt vielleicht 10 oder 15 Polypen sind. Ja. Wie machst denn du das mit deinen Patienten oder jetzt gerade jetzt auch vielleicht mit der KI oder andersrum gefragt, was denkst du denn, was die KI, die du jetzt auch schon benutzt als oder deinen Patienten anbietest, was kann die uns hier helfen, dass wir einfach versuchen, das ein bisschen in einen Rahmen zu packen, dass es volkswirtschaftlich relevant ist, dass das Risiko für den Patienten am geringsten ist, dass Wiederholungsuntersuchungen vermieden werden, aber dass natürlich auch das Risiko eines Intervallkarzinoms quasi null ist.
Also das ist jetzt ein ganz weiter Bogen, den man da spannt, denn ob das jetzt alles noch als KI zurecht bezeichnet wird oder ob das nicht einfach computerbasierte Modelle zur Unterstützung der Qualität einer Untersuchung sind, das lassen wir offen. Ich meine, der Ausblick und die Perspektive werden sein, Systeme, die aufgrund ihrer Dateneingabe relativ zweifelsfrei erkennen können, ob es sich um einen relevanten Polypen, also sprich um ein Adenom, möglicherweise auch um Charakteristika innerhalb der Klasse der Adenome handelt, die man als besorgniserregend ansehen müsste. Und dann auf der anderen Seite eben hyperplastische Polypen sicher genug als solche charakterisieren kann, sodass der Aufwand dann geringer wird, was die Resektion angeht, aber der Aufwand in der Detektion, also in der Betrachtung der Schleimhaut, sicherlich sich geringfügig erhöhen wird. Denn man muss mehr Befunde sozusagen durch die entsprechenden Hilfsmittel und durch die eigenen Augen bewerten und vielleicht auch mal ein paar Sekunden stehen bleiben und sagen, schaue ich zweimal an, schaue ich von oben und von unten an, um zu entscheiden, kann er drin bleiben oder soll er weg? Ja. Das sind Dinge, dann werden die computergestützten Systeme, die wir da entwickeln, die sich am Horizont abzeichnen, ja in Zukunft auch einen Grad der Vorbereitung uns anzeigen, würden wir also uns warnen, wenn wir vielleicht aufgrund von Falten in einem Abschnitt zu schnell nach unten gewandert sind, endoskopisch betrachtet und möglicherweise eben Stellen übersehen haben. Diese Tools, die wir da in Zukunft erwarten, die werden natürlich auch die Qualität einer Endoskopie beeinflussen, verbessern und wir werden insgesamt einfach durch die Einführung dieser Fortschritte, die man vielleicht kann man das als KI as a Service betrachten, durch die Einführung dieser Fortschritte, die sich dann relativ zeitnah, wie man so schön sagt, also relativ unmittelbar umsetzen lassen in das Paket einer solchen Software, werden wir natürlich alle partizipieren.
Kann es vielleicht auch sein, dass wir die bisher auch dann einfach auch die falschen Qualitätsparameter benutzt haben? Ne? Also ich frage mich das ja auch oft so, also Stichwort ADR und Rückzugszeit ist ja auch so ein Thema, wo man sich denkt, diese 6 Minuten, ja, die waren halt irgendwann mal in der Publikation drin. Gut, dann gab es andere Publikationen, die haben gesagt, man muss vielleicht auch 9 Minuten benutzen und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite, das wissen wir ja auch, wie genau ist denn überhaupt diese Messung? Und ist es nicht vielleicht auch einfach ein Surrogatparameter, der gar nicht so relevant ist? Vielleicht ist es ja, wie du selber schon sagst, viel, viel wichtiger, dass wir einfach eine Methode haben, die uns sagt, wie viel wir denn von der Oberfläche eingesehen haben. Es bringt ja gar nichts, wenn ich jetzt 6 Minuten zurückziehe und ein Kolonsegment, da rausche ich durch in 10 Sekunden und bei dem anderen verweile ich vielleicht irgendwie 2-3 Minuten oder sowas, ne? Also auch da haben wir vielleicht die falschen Parameter auch letztendlich.
Kann ganz genau. Also eine Software der Zukunft wird uns warnen können, wenn aufgrund von zu wenig Distension oder aufgrund von ungünstig gelegenen Falten größere Abschnitte des Kolons nicht zu überblicken waren. Ja. Denn man weiß als Endoskopeur, als mit gewisser Erfahrung natürlich schon, dass man, wenn man ein zweites Mal einen Abschnitt anschaut, durchaus größere Befunde erkennt, die man beim ersten Rückzug übersehen hat.
Ja.
Das sind ja auch also rein technische Probleme, die wir da haben. Gar nicht so sehr die KI-basierte Erkennung von Polypen in einer glatten Schleimhaut sozusagen, wenn alles, wenn die Sonne scheint und, und beste Bedingungen herrschen, sondern eben auch unter ungünstigeren Bedingungen.
Lass uns mal vorstellen, wir haben jetzt optimalste Bedingungen. Wir haben das perfekt vorbereitete Kolon. Wir sehen mehr oder weniger alles ein und erkennen jetzt vielleicht doch paar Adenömchen, sage ich jetzt mal. Und dann ist natürlich die Frage, was die Vorsorgeintervalle wieder betrifft. Kreieren wir uns da nicht vielleicht doch zu viel an Kontrollen, würde ich mal sagen? Oder bedarf es vielleicht nicht auch mal vernünftiger Langzeitdaten, die uns tatsächlich mal sagen, wie hoch denn eigentlich jetzt nun das Risiko für diesen individuellen Patienten ist? Ja? Also es werden ja häufig dann 70-Jährige oder sowas nach 5 Jahren nochmal koloskopiert, weil sie vielleicht 3 Adenömchen hatten, sage ich mal. Da ist die Frage natürlich schon, bringt das jetzt was? Oder ist das vielleicht auch eine Übertherapie, wenn man die Gesamtkosten jetzt unserer Gesundheitskosten analysieren möchte? Ja?
Das ist natürlich die Gretchenfrage. Und wir hatten ja auch gemeinsam mal eine Studie gemacht, die Genesis-Studie, in der wir versucht haben, eine genetische Korrelation zwischen Befund und Genetik herzustellen und darüber Relevanz der Befunde zu charakterisieren. Das ist noch zu früh, um damit ans Licht der Welt zu gehen.
Ja.
Aber vielleicht kann eine Mischung aus genetischer Analyse oder eben auch aus Echtzeitdetektion, neuronale Netzwerke können möglicherweise Polypenoberflächen so charakterisieren in Zukunft, dass man besser unterscheiden kann zwischen den relevanten und den irrelevanten. Meine Erfahrung ist, wenn an einer Schleimhaut sich viele Polypen bilden, dann ist es bei der nächsten Untersuchung auch zu festzustellen. Mhm. Und in diesen Fällen wird man als Endoskopeur sicherlich eher dazu neigen, den Spielraum, den man in den Intervallen hat, ein bisschen enger zu wählen und auch mit den Patienten das zu besprechen.
Richtig,
wohingegen, wenn nur ein Polyp weit und breit zu sehen ist und die Bedingungen gut waren, ist man sicherlich entspannter und sagt, da reichen 10 Jahre. Die Vorgaben der Leitlinie wird man als Endoskopeur in der Ambulanz, also in der Praxis der Vorsorgekoloskopie kaum ignorieren können, denn das ist ja für uns das relevante Kriterium, um möglicherweise dann auch Problemen oder Forderungen zu entgehen.
Ja, es ist richtig, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer sagen, es ist halt auch nur eine Leitlinie unterm Strich und keine Richtlinie, ja, und im Endeffekt also ein erfahrener Endoskopiker, der den Patienten einschätzen kann, der den Befund gut einschätzen kann, vielleicht hat der manchmal schon auch nicht ganz so Unrecht mit seinen Ratschlägen, ja, aber es ist natürlich schwer zu messen und du hast schon recht, irgendwann gibt es dann vielleicht doch ein Intervallkarzinom und dann haben wir natürlich auch ein Problem unterm Strich, ja. Vielleicht jetzt auch nochmal zurückgehend zur KI, zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Wir haben ja festgestellt, dass das so mit der Einführung der KI zur Polypendetektion gab es ja unglaublich viele Studien und es waren ja sensationelle Ergebnisse, würde ich mal sagen. Dann gab es diese Studien, aktuellere Studien jetzt, die so richtig mal da das Ganze wieder auf den Boden runtergezogen haben. Ja, also es gibt ja diesen Zyklus, also wir waren im Hype ganz oben und jetzt sind wir so im Tal der tiefen Depression. Es geht ja, wie bei allen Sachen, geht es ja dann weiter mit diesem Pfad der Erleuchtung. Und das realistische Plateau ist dann das nächste.
Ja.
Sind wir denn jetzt im Tal der Depression oder sind wir schon so auf dem Pfad der Erleuchtung? Was würdest du sagen?
Ich glaube, wir haben das Tal durchschritten und sind in den Anwendungen, es gibt ja jetzt viele konkurrierende Systeme auch auf dem Markt, sind in den Anwendungen und in dem, was da kommt, auf einem guten Weg und können wahrscheinlich damit rechnen, dass wir durch die Charakterisierung von Polypen einen nächsten entscheidenden Schritt gehen und dann durch die weiteren Hilfsmittel, was eben die Güte der Koloskopie einschätzen hilft,
also das heißt,
weiter nach vorne kommen.
Das heißt, also, wenn ich es so richtig deute, das realistische Plateau wäre dann mehr oder weniger ja neue Qualitätsparameter, die uns wirklich helfen, diese Intervalle vernünftiger abschätzen zu können? Oder was ist deine Vision für das realistische Plateau der KI?
Das ist natürlich die Vision aufgrund einer sehr sauber gemachten Qualitätsanalyse der durchschnittlichen Untersuchung und der Auswertung dieser Daten zu einem realistischeren Bild zu kommen, zu einem angepassten Bild zu kommen im optimalen Fall, was die Intervalle angeht, die Kontrollintervalle.
Und dafür bedarf es was, um das wirklich definitiv feststellen zu können? Also da braucht man ja Daten jetzt letztendlich, wissenschaftliche Daten. Also was wäre so für dich so die nächsten Studien, die man durchführen müsste, um hier wirklich eine vernünftige Aussagekraft zu bekommen?
Gut, wir haben in Deutschland, also Studien ist natürlich immer, das wäre prospektiv angelegt, ja, heutzutage, wenn ja, man, das wäre natürlich das Optimum, da weiß ich nicht, wer sich mit wem zusammentut.
Prospektiv über fast Jahrzehnte, müsste
genau,
man dann erst sagen.
Ja. Man sieht an der Nordic-Studie ja, was ja, das für Schwierigkeiten bedeutet, ja, ja, und wie groß die Anstrengung da ist. Ich glaube, wir können in Deutschland ja zumindest, was die Realität und die Betrachtung der Realität ja, angeht, sehr stolz sein, dass wir durch das ZI eine sehr solide und sehr robuste Auswertung haben der Daten der Vorsorgekoloskopie. Und wir sehen, wenn wir die Ergebnisse der Koloskopie betrachten, eben den Rückgang der Darmkrebsinzidenz trotz steigenden Alters der Bevölkerung, dann machen wir in Deutschland irgendwas ziemlich richtig. Vor allem, wenn wir den europäischen Vergleich werten, wo zum Beispiel die Holländer, die viel gelobten mit ihrem Fit-Programm, jetzt deutlich hinter uns zurückfallen. Also unsere Inzidenzen gehen viel weiter und viel, viel schneller nach unten als die Inzidenz in Holland, woran es auch immer liegt. Aber ich glaube, man kann zumindest sagen, wir machen hier einiges richtig und wir sollten vielleicht auf dem Wege der größeren und besseren Strukturierung, Standardisierung der Endoskopiebefunde, was ADR, was Rückzugszeit, was Vorbereitungsgrad angeht, den nächsten Level erreichen.
Leo, ich denke, das war jetzt schon mal ein ganz guter Ausblick. Ich glaube, es wird ganz, ganz schwierig sein, das vernünftig wissenschaftlich zu evaluieren, einfach aus praktischen Gründen. Im Endeffekt helfen uns wahrscheinlich dann doch gut dokumentierte Daten am allermeisten. Und hier haben wir vielleicht noch mal ein bisschen Nachholbedarf, vor allem wenn es darum geht, gut dokumentierte Daten auch hinsichtlich der Nutzung oder des fehlenden Nutzens einer künstlichen Intelligenz. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, ich glaube schon. Die aktuellen Leitlinien spiegeln das wider. Empfehlungen dafür, Empfehlungen dagegen oder Enthaltung sind die drei, die wir gerade haben.
Richtig, ja.
Und das macht die Sache ja auch ganz interessant. Wir werden durch die Verbesserungen an der Stelle, durch breitere Nutzung, den Effekt und den zusätzlichen Nutzen dieser Techniken einzuschätzen lernen.
Jetzt Zugang zu Daten, wie ist denn das möglich? Das ist ja auch immer so die Frage, du hast schon gesagt, viele benutzen es jetzt auch in ihrer Praxis, aber Zugriff auf die Daten hat man ja dann doch nicht, oder? Oder gibt es da irgendwelche Lösungsmöglichkeiten?
Eigentlich nur im Sinne der Auswertung, der nach wie vor gemachten Auswertung unserer Vorsorgekoloskopie.
Aber dann müsste man natürlich ankreuzen, mit oder ohne KI dann letztendlich. Ja. Also das wären die nächsten Schritte dann.
Genau, wir werden sonst eben nur die Einführung zeitgleich betrachten, so wie wir ja auch in den Registerdaten einfach Effekte seit 2002, seit Einführung des Darmkrebs-Screenings in Deutschland feststellen. So ähnlich wird es da sein. Ergänzt natürlich durch einzelne strukturierte Erhebungen von Daten.
Und die brauchen wir.
Ja, wäre schön.
Also dann nehmen wir das doch als Schlusswort. Es bleibt weiter im Fluss. Es ist nicht komplett vorbei mit der KI.
Das glaube ich gar nicht.
Es geht weiter. Wir müssen nur den Pfad der Erleuchtung jetzt durchschreiten.
Jawohl.
Somit herzlichen Dank. Schön, dass du mitgemacht hast, Leo.
Vielen Dank auch dir.
Und ja, ich hoffe Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es gefallen. Vielleicht nehmen Sie auch was mit aus der Praxis. Vielleicht haben Sie sich auch ein paar Gedanken zur künstlichen Intelligenz in der Vorsorgekoloskopie gemacht. Ansonsten, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bleiben Sie dran. Auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.